Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gefühlte Fakten. Tarkan und Christian wieder am Mikrofon. Und ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen schock.
Schuck?
Ich bin noch ein bisschen schuck.
Was heißt denn Schuck?
Ich bin noch ein bisschen,
das klingt wie so ein,
erschüttert.
Wie so ein, ja, ist es, aber ist es ein offizieller friesischer Ausdruck? So, ich bin noch ein bisschen schuck.
Ich bin noch ein bisschen schuck.
Ganz schlecht aufgebaut. Aber ja, man hat, glaube ich, kurz gedacht, man ist mitten bei so einem Leuchtturm und
ja, ist das nicht auch nicht ein offizielles Sprichwort? Der Hamburger stolpert über einen spitzen Schuck.
Der Hamburger Stolper nimmt ein bisschen Sock.
Sock. Ja. Ich bin völlig Sock, wie wir im Norden sagen. Ich habe an mir selber beobachtet, dass ich teilweise tatsächlich in so einen nordischen Dialekt abdrifte manchmal.
Wann?
Wenn ich rede. Das wurde mir schon ein paar Mal gespiegelt, wo ich gefragt wurde, sag mal, kommst du aus Hamburg?
Hä?
Denke, nee, eigentlich nicht. Aber anscheinend ab und an
rutsche ich da rein. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe das manchmal, und Belly hat das extrem, wenn die unter Leuten ist, die einen speziellen Dialekt reden, also was weiß ich, Schwaben oder sonst was, dass die dann das adaptiert, so chamäleonmäßig.
Ja, das kenne ich auch, aber auch nicht gut.
Ganz nee,
nicht gut.
Katastrophal. Absolut katastrophal. Ja. Bei dir ist mir das noch nie aufgefallen, dass du irgendwie.
Ja, wurde mir manchmal gespiegelt. Das habe ich aber auch, dass ich Leute spiegel, also wenn ich länger mit denen irgendwie unterwegs bin oder dass ich das Sozialverhalten auch teilweise spiegel und denen.
Wie weit geht es?
Auch schon, dass man dann irgendwie am Ende des Abends vorm Spiegel steht und sich fragt, wer bin ich?
Wer bin ich eigentlich? Ich merke das manchmal, wenn ich jemandem, also jetzt auch zum Beispiel dir, gegenüber sitze. Also wir nehmen hier in diesem Büro auf und unsere Stühle stehen gegenüber.
Ja.
Dass ich mich manchmal hinsetze wie mein Gegenüber. Hör auf, mich jetzt gerade noch zu machen. Du hast jetzt gerade meine Handbewegung noch gemacht.
Das ist, ich glaube, es ist ein sozialer Trick. Ich glaube, so ein küchenpsychologischer Trick. Hm. Aber dass man das Gegenüber spiegeln soll. Und ich habe mal gelesen, was ein Synonym ist für, ich glaube,
im
es
Spiegel.
Ist Bullshit.
Hast du im Spiegel gelesen?
Also es war wahrscheinlich nicht wahr. Aber dass man, wenn man den Menschen gegenüber lang genug spiegelt, also die Gestik, man das irgendwann umdrehen kann und dass der dann unbewusst einen selber spiegelt.
Oh, wie so ein Marionettenspieler.
Genau, aber ich weiß nicht, ob das genau funktioniert, ob das ist eher so, das klingt nach Küchenpsychologie für mich.
Kann ich mir schon vorstellen,
dass das funktioniert. Kann ich mir auch
vorstellen. Aber ich merke oft zum Beispiel, wenn ich bei meinem Hausarzt sitze, weil ich erkältet bin und sehe, der sitzt so mit einem Fuß hoch über dem Knie da,
ja.
Dann mache ich das auch.
Ich
ertappe mich immer dabei und denke mir, wie weak ist dein Geist? sitz gefälligst, wie du selber sitzt.
Ja, aber warum? Dann, wie sitze ich normal? Wie sitzen normale Menschen?
Ich habe auch gelesen mal, dass man, wenn man auf eine Toilette geht,
ja.
Und da ist niemand und das ist so eine Pissoir-Reihe mit vier Pissoirs, dann nimmt man instinktiv immer das, was am weitesten von der Tür weg ist.
Ach so.
Und seit ich das weiß, nehme ich bewusst nicht das, was, also wenn alles frei ist, das, was am weitesten von der Tür weg ist, weil ich mir immer denke, ich bin noch nicht Knecht meiner eigenen Psychologie.
Aber da gibt es ja auch die große Frage. Du bist du kommst zum Klo.
Ja.
Und du gehst nicht ans Pissoir, sondern du musst in eine Kabine.
Ich muss.
Und da stehen vier Kabinen.
Ja.
Welche nimmst du? Von welcher denkst du, dass es die am wenigsten benutzt wird?
Es kommt darauf an, in welchem Etablissement sind wir?
Keine Ahnung, es ist ein typischer Dienstag, du bist irgendwie beim Huber-Treff, wo sich
okay,
die Christian Hubans treffen in irgendeiner Kneipe in Bayern und über
Fußball reden. Ja, dann gucke ich mir alle an erst.
Du guckst dir alle an?
Ja, ich bin dann schon, zumindest eine gucke ich mir an und dann gucke ich, ist die zweite, die ich mir noch angucken kann, sauberer, weil es ist selten so, dass man jetzt Number Two in der Kneipe geht und sich sofort wohlfühlt.
Ja.
Also, da kann man schon vergleichen.
Das stimmt. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich instinktiv
muss noch nie in der Kneipe kacken.
Ich auch nicht, aber ich gehe trotzdem oft einfach, um mich hinzusetzen, kurz durchzuatmen, kurz ein bisschen Me-Time, wenn es mir zu viel wird, bisschen meditieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich da aufs Klo gehe, dass ich immer denke, instinktiv würde ich zum letzten Klo ganz hinten gehen, weil ich denke, das ist am weitesten weg und deswegen will ich da hin. Und dann denke ich, aber so fühlen wahrscheinlich alle Menschen und deswegen ist das am meisten benutzt und dann gehe ich zum dem davor und dann denke ich, wahrscheinlich denken das alle Menschen.
Und längst in die Hose gemacht werden.
Ja, genau. Das OK-Problem hat sich erledigt. Dass sie instinktiv zum am weitesten entfernten Klo gehen und dann denken, Moment, dann gehen bestimmt alle hin und das davor dann nutzen. Deswegen gehe ich immer zum letzten, weil ich denke, das ist die offensichtliche Wahl.
Und
weil sie offensichtlich ist, wählt sie niemand.
Und die beiden in der Mitte sind keine Option. Also wenn es vier Stück sind, hast du ja noch zwei in der Mitte.
Nee, die sind keine Option.
Okay, wahrscheinlich sind das die sind blitzsauber.
Ja.
seit diese Kneipe eröffnet wurde, war da niemand.
Da ist auch gar kein Klo hinter, weil sich das für die nicht lohnt. Das ist einfach eine leere Kabine, weil die gemerkt haben, da geht eh niemand hin.
Also ich war noch nie Number Two in der Kneipe. Aber noch nie? Passiert, nee, in der, also
ja, gut, in der Kneipe ist auch noch schon nie, sehr
oder
im ranzig.
Club oder so. Aber ich habe so ein, weiß ich nicht, ob man das Talent nennen kann, dass wenn ich pinkeln bin, jemand kackt.
Es ist so. Christian Huber aus Schwandorf wettet. So eine Außenwette, wo du dann halt random zu so Etablissements geschickt wirst aufs Klo.
Das ist eine Saalwette.
Und aus irgendeinem Grund hast du so eine Brille mit zwei Kloschüsseln auf, die dich blind macht.
Ja, genau. Ja, also weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie, das ist immer so. Kannst du kannst die Uhr danach stellen.
Ah, verrückt. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich Schuck.
Ah ja, ich hatte vergessen.
Weil ich vor kurzem, also.
Was bedeutet das Wort denn?
So erschüttert.
Aber gibt es das wirklich? Oder ist das
ich glaube, das ist quasi Slang, Jugendslang. Und eigentlich ist es einfach nur ein englisches Wort. Also es gibt es im Englischen ganz normal.
Ja, also auf Englisch kenne ich es.
Und ich glaube, es hat sich auch als Anglizismus in die deutsche Sprache reingefuchst.
Ah, da habe ich noch nicht geguckt, was das coole Vielleicht Jugendwort des Jahres.
Vielleicht habe ich es auch gerade erfunden. Sprache ist ein Werkzeug. Ist es, auch wenn der Verein deutscher Sprache das anders sieht, aber Sprache war schon immer dynamisch. Und man kann sie verwenden, wie man möchte, solange es funktioniert. Ist alles gut.
Und jetzt bist du Schuck.
Ich bin Schuck.
Warum?
Top Gun, der neue Top Gun mit Tom Cruise, sein Lieblingsschauspieler.
Ich hasse den so sehr.
Hat ja wahnsinnige Erfolge eingefahren im Kino. Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich dachte, ich bin irgendwann runtergebrochen und dachte, ja komm, jetzt will ich ihn mir auch mal angucken. Und bevor ich das mache, dachte ich, gucke ich mir aber den ersten an. Den Original Top Gun aus den 80ern.
Aber ist, also, ich werde mir Top Gun den neuen nicht angucken. Ich habe den alten vor Ewigkeiten, wirklich vor ewig, ewig langer Zeit gesehen. Und ich glaube nicht, dass man den alten kennen muss, um in die Story vom neuen rein.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Es ist ein fucking Flugzeug und Tom Cruise schießt Raketen.
Genau, aber trotzdem ist es schön, die Backstory. Ich dachte, es ist schön. Ja. Es ist gut zu wissen. Und genau das habe ich übrigens erwartet, weil Top Gun, Tom Cruise, der Film heißt Top Gun.
Ja.
Und es geht um Flieger. Was erwartest du von diesem Film? Wenn du dich noch dran erinnern kannst, dann ist es natürlich eine doofe Frage.
Scientology-Werbung, sehr viel.
Ja, klar. Aber wenn du den jetzt vor deinem inneren Auge ins Gedächtnis rufst, wie sieht der Original Top Gun-Film aus?
Das war schon so, dass da auch eine krasse Liebesgeschichte mit drin war, ne?
Ich habe erwartet, Flugzeuge, sehr viel toxische Männlichkeit, explodierende Dinge. Und ich habe bekommen eine Liebeskomödie.
Ja, genau, das war eigentlich Liebesgeschichte.
Und es tut mir leid, kann man nichts anderes erzählen. Dieser Film handelt weder von Flugzeugen noch von Explosionen. Dieser Film, und das meine ich völlig ernst, handelt davon, dass Tom Cruise seine Homosexualität entdeckt.
What?
Das ist die Handlung dieses Films. Mir kann niemand was anderes erzählen. Und es ist eine Sache, die ich beim Film entdeckt habe, wo ich dachte, sag mal, das kann nicht sein, dass es niemandem aufgefallen ist, habe ich geguckt, im Internet ist es nicht nur mir aufgefallen.
Es steht überall?
Es steht überall und es ist eine Theorie, die viele Leute haben und ich finde, es ist so offensichtlich in diesem Film.
Hol mich mal rein.
Okay.
Die meiste Handlung spielt auf so einem Flugzeugträger, ne?
Genau, die grobe Handlung des Films ist, es gibt die Top 1% der Kampfpiloten.
Werden, das sind die sogenannten Top Gun.
Genau, die werden zusammengebracht in so eine Schule und werden dann zu den allerbesten Piloten der Welt ausgebildet.
Mega geile Handlung.
Und Tom Cruise ist einer von diesen Top 1%, die in dieses Programm kommen. Und er hat so ein Liebesding am Laufen mit einer, die ihn so ausbilden soll.
Ja.
Und zeitgleich hat er halt da seine Top Gun-Kollegen, alles Männer, und die irgendwie mit ihm abhängen.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach die Handlung dieses Films. Diese Frau, die repräsentiert Heterosexualität, die sagt die ganze Zeit Tom Cruise und sie kämpft so ein bisschen um ihn. Mhm. Und diese ganzen Top Gun-Leute, diese anderen Männer, da ist so eine sexuelle Spannung zwischen denen.
Muss ich mal
wenn du
mal
den
gucken.
Film nochmal, ich bitte euch, guckt euch diesen Film an. Und es ist, die reden auch nicht normal miteinander, wenn Tom Cruise und der, also der diese Gruppe repräsentiert, der quasi Chef von denen, der Iceman, und Tom Cruise zwischen denen ist so eine Spannung, wenn die reden, kommen die ganz nah aneinander.
Oh.
Es gibt sehr viele Szenen in Umkleidekabinen.
Okay.
Und der erste Satz, den dieser Typ zu Tom Cruise sagt, ist, und, hast du schon rausgefunden? Und dann ist so 3 Sekunden Stille und man denkt, was rausgefunden? Und ich dachte, er meint, hast du schon rausgefunden, ob du homosexuell, ob du Gefühle für mich hast?
Ja.
Und dann sagt er, nein, ob du irgendwie, keine Ahnung, irgendein Bullshit. Aber er meint offensichtlich das. Und die ganze Zeit flirtet dieser Typ mit Tom Cruise und Tom Cruise geht voll drauf ein.
Aber es ist nicht so, dass, es ist nicht so, dass nur der Iceman.
Nein. Es gibt so viele Szenen zwischen Tom Cruise und dem Iceman, die so eine sexuelle Chemie haben, wo es brodelt und die kommen so Lippe an Lippe kommen die und sprechen. Und
also muss der sich bücken,
miteinander.
Der Iceman.
Ja, der Iceman bückt sich aber sowas von. Und die flirten sowas von miteinander. Und den ganzen Film über springt halt Tom Cruise, es ist wirklich eine Liebeskomödie zwischen dieser Frau und dem Iceman und weiß nicht. Und der Iceman und seine Jungs sagen, Tom, komm zu uns, akzeptier deine homosexuellen Gefühle. Und die Frau sagt aber, hey, ich bin doch auch schön. Und es gibt dann auch eine, also ich will
aber kann er nicht bi sein? Kann er nicht,
ich glaube, er ist bi und es geht ja darum,
aber er verleugnet seine homosexuelle Seite, verleugnet er.
Genau, die verleugnet er. Und ich will nichts spoilern, aber in diesem Film geht es darum,
meiner Meinung nach, dass er die spoilern. Es ist, der Film ist von 83 oder so.
Guckt ihn euch an. Es gibt so viele Szenen. Es gibt eine Szene, in der ein Typ buchstäblich schreibt, ich brauche endlich Ärsche. Wirklich. Das ist ein Zitat aus dem Film. Ich habe mir das Zitat sogar notiert. Moment, es ist wirklich, wenn man diesen Unterton einmal irgendwie wahrnimmt, dann ist der überall.
Aber hast du den Film schon mit der inneren Einstellung?
Nein.
Wie ist es während des Films?
Wie gesagt, ich habe erwartet. Hat
sich angesprungen.
Ich habe erwartet, dass es, also wirklich, ich habe erwartet, es ist ein Actionfilm und ich habe wirklich bekommen eine Komödie, eine Liebeskomödie und Tom Cruise und sehr viel homosexuelle Spannung.
Aber das ist doch bei ganz vielen Filmen so, auch bei 300.
Ja,
da
aber
springt einen
auf jeden Homosexualität Fall, aber es ist noch mal was anderes, weil es nicht nur auf einer visuellen Ebene passiert, was auch passiert. Oh, da auch gleich ein kurzer Exkurs zu.
Ja.
Aber es ist auch auf einer emotionalen Ebene, wirklich. Cool. Also Leonidas und sein Kollege, die flirten nicht bewusst. Die sind einfach, die flexen ihre Muskeln.
Ja.
Aber Iceman und Tom Cruise flirten. Und das Zitat ist, I want butts. I want somebody's butt right now. Das schreit ein Charakter im Hintergrund einfach. Einer von vielen Hinweisen darauf.
Aber das heißt doch wahrscheinlich im Englischen, also das ist im Deutschen doch bestimmt so übersetzt, ich will jemanden den Arsch aufreißen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber in dem Kontext, wo auch wirklich sehr viele geladene Szenen vorher kamen, war das wie ein Zugeständnis.
Okay.
Auch dieses, wo Iceman zu Tom Cruise geht und ihn fragt, have you figured it out yet? Also wirklich einfach mal drauf achten. Und es gibt etwas im Film, das nennt sich The Male Gaze. Ich will jetzt nicht zu theoretisch werden.
Was heißt
aber,
Gaze?
So das Anstarren, die männliche Perspektive, der Blick. Und man nimmt das nicht so wahr, aber wenn man einen Film sieht, eigentlich ist die Kamera auch ein Charakter.
Ja, ja.
Wenn man jetzt einen Film inszeniert, die Art und Weise, wie Leute gezeigt werden, bringt auch eine Message rüber. Wenn zum Beispiel Kamera von oben auf jemanden herabguckt, unbewusst denkt man direkt, okay, dieser Mensch, den wir gerade sehen, hat einen niedrigen Machtstatus. Mhm. Wenn die Kamera von unten auf jemanden hochguckt, sofort, oh, hoher Machtstatus. Das ist nur ein Beispiel davon.
Extrem bei House of Cards zu beobachten.
Ja. Wie Perspektive uns auch eine Botschaft geben kann. Und zwar auf eine Art und Weise, die wir nicht bewusst wahrnehmen, aber die auf jeden Fall da ist.
Ja.
Und da gibt es etwas, The Male Gaze ist so eine Kritik, wo es heißt, wenn Frauen in Filmen gezeigt werden, dann werden die nicht so gezeigt wie Männer. Die Kamera zeigt die nicht einfach, sondern die zeigt die wie aus der Perspektive eines lüsternen Mannes.
Oh Gott.
Du kennst diese Einstellung, wo dann das Bein hochgefahren wird, es kommt so eine Musik und Frauen werden nicht einfach dargestellt, die werden wirklich angesabbert teilweise von der Kamera.
Wobei das schon, also in neueren Filmen schon sich ein bisschen geändert hat.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Aber wenn du dir so Filme von Mitte der 90er anguckst,
auf jeden Fall
ist
es immer noch da. Und wenn man drauf achtet, kann man es auch nicht mehr nicht sehen.
Ja, aber was früher war es extremer als es jetzt.
Ja, was mir bei Top Gun aber aufgefallen ist, dass es genau diesen Gaze auf die Männer gibt. Und das fand ich so verwirrend zu sehen. Die spielen zum Beispiel Volleyball. Es ist eine Einstellung, wie die 10 Minuten Volleyball spielen. Und es ist einfach, wenn es Frauen wären, die das machen, würde es mir nicht auffallen, weil ich das so gewohnt bin, dass Frauen halt so angestarrt werden in Filmen. Aber bei Top Gun war es wirklich so, das war wie so eine Jeans-Werbung und mit sexy Männeroberkörpern und geladene sexuelle Spannung. Es war einfach Sexobjekt in dem Moment. Und es passiert so selten, dass Männer auf diese Art dargestellt werden, dass es mir so aufgefallen ist. Und diese Szene, also Tom Cruise hat ein Date mit seiner Instructorin, mit seiner Frau. Und er kommt zu spät, weil er gegen Iceman sexuell geladen Volleyball spielt. Und er muss sich richtig losreißen. Und Iceman und seine Freunde sagen buchstäblich, Tom, bleib doch hier Oberkörper ohne und spiel mit uns weiter Volleyball. Und es gibt ganz viele.
Und zwar Volleyball ist wahrscheinlich eine Metapher für.
Ja.
Ja.
Und es ist unglaublich. Und das ist mir so aufgefallen, dass dieser Film also auch da die bewusste Wahl getroffen hat, diese Männer so darzustellen, so sexuell geladen halt, was ich total faszinierend fand.
Und das
wäre mir
Regie,
nicht aufgefallen.
Wer hat denn da Regie geführt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, ich guck mal nach. Gay Mac Homo Face hat da Regie geführt tatsächlich. Nein, keine Ahnung. Ich guck's gleich nach.
Aber was der Mensch noch für Filme gemacht hat?
Ja, ich habe mal geguckt, wer den Film geschrieben hat. Also der, also diese Theorie, die ich da hier vertrete, die habe ich dann natürlich gecheckt und es gibt ganz viele Leute, denen es auch aufgefallen ist.
Jetzt habe ich richtig Bock, Top Gun zu gucken.
Ja, mit diesem Blickwinkel. Und der Autor hat gesagt, wir haben den Film nicht so geschrieben.
Okay.
Also die hatten nicht die Intention zu sagen, das ist eine Metapher für einen Mann, der mit seiner Sexualität hadert.
Aber das, wenn du den Film dann das erste Mal nach dem Schnitt siehst,
ja,
dann musst du das doch auffallen.
Ja, ich glaube, in dem Interview hat dieser Mensch auch gesagt, kann sein, dass es so interpretiert wurde, weil,
ich find's mega
das kennen
cool.
wir als Autoren, wenn du einen Text schreibst und du hast was im Kopf und dann gibt es kein Gespräch mehr mit dem Menschen, der diesen Text umsetzt, kann es sein, dass das, was du im Kopf hattest, nicht sich vermittelt hat und
meistens.
Was ganz anderes gelesen wurde und plötzlich ist es was ganz anderes. Deswegen gibt es meistens noch ein Sit-Down mit einem Regisseur, wo ihr einmal zusammen das Drehbuch durchgeht als Autor und dann du sagst, so und so meinte ich das, so und so habe ich das gesehen. Und der Regisseur meint, ah, das habe ich so und so verstanden. Und dann kommt noch mal eine neue Sache bei raus. Also, dann, also ist es einfach noch mal eine Weiterentwicklung des Buchs. Und ich glaube, dass dieser Regisseur das Buch genauso gelesen hat und es deswegen auch genauso umgesetzt
aber
hat.
Aber ist Top Gun eine Buchverfilmung?
Nein, nein, aber das ist ein Drehbuch, ist ein
Original. Ja, ja, klar, Drehbuch, logisch.
Früher gab es das viel mehr, das ist auch was super Trauriges. Früher war es so, dass man einfach Skripte schreiben konnte, Original-Drehbücher, und dann wurden die verfilmt. Heute keine Chance.
Nee.
Wenn es nicht irgendwie ein Franchise gibt, das seit 30 Jahren darauf basiert, dann wird da kein Film draus gemacht.
Oder
ich habe sogar mal.
Oder du hast ein Buch geschrieben, was okay erfolgreich war.
Und dann wird da ein Film draus gemacht, genau so sieht's aus. Und ich habe mal ein Interview gelesen mit einem bekannten Drehbuchautor, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Egal. Und der meinte, er hat sehr viele schon erfolgreiche Filme geschrieben und hat dann mit einem Studio zusammengearbeitet und hat ein geiles Drehbuch fertig. Und das Studio meinte zu ihm, super cool, schreib doch erst das Buch dazu und dann können wir es verfilmen.
Also die Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht. Also, dass auch jemand, ich habe eine Filmidee und jemand hat zu mir gesagt, ja, aber also super, aber du könntest ja theoretisch auch erstmal das Buch schreiben.
Ja, genau.
Und dann machen wir den Film.
Ja, so. Und das ist so eine ganz komische Entwicklung, weil jetzt auch mittlerweile, wenn du ins Kino gehst, es gibt vielleicht einen Film, der für sich steht, alle anderen Filme sind irgendwie Thor Teil 8 oder das
Mega-Film.
Spin-off von, ja, sind auch gute Filme, aber irgendwann ist es dann so wirklich, wo die Kreativentscheidung kam, nachdem irgendwie die Kommerzentscheidung kam, nämlich okay, da gibt es bereits was, da Menschen emotional rein investiert, das ist kein großes Risiko für uns als Studio mehr, den Film über das Shirt von Thor zu machen. Und dieses andere Buch, das wir haben, das total toll ist, wäre halt ein Risiko, weil das noch nirgendwo sich bewiesen hat.
Jetzt guck mal, Top Gun gemacht hat,
ja, jetzt,
was der Mensch auch gemacht hat.
Wird es auch zu einem super Nerd-Talk, sorry, war sehr theoretisch. Aber du hoffst jetzt, dass dieser Mensch quasi in seiner Filmografie
irgendeinen Film gemacht hat, wo das noch so ist.
Ich muss dich enttäuschen. Also, 2010 Tron.
Wie heißt,
Tron?
Wer ist der Mensch?
Ach so, der Mensch heißt Joseph Kosinski.
Mhm.
Und Tron Legacy hat der gemacht, Oblivion, No Way Out, Gegen die Flammen, Top Gun, Maverick. Ach so, nee, der hat den neuen Top
den
Gun
neuen
gemacht. Sorry.
Da bin ich aber gespannt. Den neuen hast du noch nicht gesehen, ne?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Und ich weigere mich ja wegen Tom Cruise den neuen Top Gun zu gucken, aber jetzt habe ich Bock. Jetzt werde ich erstmal den alten gucken.
Ja, ich befürchte.
Wahrscheinlich ist es beim neuen nicht mehr so. Ne?
Ich befürchte es beim neuen nicht mehr so. Ich befürchte, der neue ist so, wie ich dachte, dass der alte ist. Okay, dann schauen wir mal. Es haben zwei Menschen Regie geführt und der eine
waren nie zusammen.
Nee, sie waren beste Freunde, die sich eine Wohnung geteilt haben.
Gewohnt, ja, genau.
Ja, seine Filmografie schreit jetzt auch nicht homosexuelle Geschichten. Staatsanwälte küsst man nicht. Naja.
Ich finde sogar sehr.
Top Gun. Dann Das Geheimnis meines Erfolges.
Ja, okay.
Scott und Hooch.
Ja, bitte.
Dick Tracy.
Wirklich?
Ja, Anaconda. Okay. Das ist doch sehr offensichtlich. Die Flintstones und Viva Rock Vegas.
Moment, Dick Tracy und Anaconda.
Ja, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen offensichtlicher, als ich dachte.
Ja.
Ich guck mal den anderen Menschen.
I rest my case,
wirklich. Ach, ist auch egal.
Mega.
Was ich übrigens toll finde. Also, ich finde, das hat diesen Film so viel interessanter gemacht und so viel schöner und so viel tiefgründiger.
Ja, ich guck ihn jetzt.
Ja, also ich kann es nur empfehlen, guckt den Film und erwartet keinen dummen Actionfilm, sondern wirklich eine tiefgründige Saga darüber, wie ein Mann mit seiner Sexualität hadert und sie dann neu entdeckt.
Ich find's fantastisch, wirklich. Hast du Lust auf eine Rubrik?
Sehr gerne.
Ich habe was mitgebracht. Natürlich habe ich was mitgebracht.
Soll ich da mal klopfen?
Du weißt noch gar nicht was.
Deswegen musst du es ja sagen. Ich klopfe und du sagst.
Ja oder nein?
Ah.
Ich habe drei Ja- oder Nein-Fragen dabei.
In dieser Rubrik stellen. Brauchst du Zeit oder hast du sie schon parat?
Ich habe die Redaktion hat sie mir hier schon.
Dann muss ich
Handy
ja nicht
gebeamt.
Zeit schinden und diese Rubrik erklären, die sich sehr, sehr schnell selbst erklärt.
Okay, also. Das sind alles drei Fragen aus der Community. Also immer vielen Dank für alles, was da. Vielen Dank für fast alles, was da kommt.
Ja, auch von meiner Stelle aus. Viele Wikipedia-Artikel schon zugeschickt bekommen, die mich sehr lange beschäftigt haben.
Ja.
Wenn ihr was habt, wo ihr denkt, das könnte uns interessieren, schickt es gerne Christian. Vielen, vielen lieben Dank.
So. Ich stelle mir immer vor, dass jemand zum ersten Mal diesen Podcast hört und bei der Stelle reinspringt. So, Pfandflaschen,
ja,
die man aus Deutschland mit ins Ausland nimmt.
Was?
Wieder mit nach Hause nehmen, ja oder nein?
Okay, also es kann sich ja nicht um viele Pfandflaschen handeln. Weil warum sollte man einen Haufen Pfandflaschen mitnehmen?
Na, man nimmt halt auf jeden Fall eine mit.
Genau, ich dachte jetzt auch zum Trip so eine.
Nicht nur, genau, aber wenn du zum Beispiel, das ist ja so ein uralter, in Anführungszeichen, Trick, wenn du am Flughafen durch die Sicherheitskontrolle gehst, darfst du ja nichts zu trinken mitnehmen.
Ja.
Heißt, man nimmt eine leere Plastikflasche mit, die man dann auf der anderen Seite von der Sicherheitskontrolle am Wasserhahn wieder auffüllen kann und zack, hat man was zu trinken.
Clever.
Und das ist ja wahrscheinlich eine Plastikpfandflasche, die man da mitnimmt.
Ja.
Also hat man schon mal eine dabei.
Ja, genau, aber da hört es dann für mich auch auf.
Genau, also man nimmt jetzt nicht so ein
Sehe ich ja sehr viel Durst auf diesen Trip nach Amerika. 10 Pfandflaschen irgendwie mitnehmen.
Ja.
Ja.
Aber diese eine Flasche wird dich ja wahrscheinlich relativ lang begleiten,
ja,
auf deinem Trip. Weil du hast ja dann im Flugzeug dabei, dann steigst du, was weiß ich, in Italien am Flughafen aus dem Flugzeug aus, kannst du da wieder auffüllen, hast was für die Busfahrt zum Hotel oder zur Airbnb-Unterkunft und hast die dann ja da auch weiter. Sag mal, du bist eine Woche unterwegs.
Dann würde ich schon anfangen, so ein emotionales,
ja,
Verhältnis zu dieser Flasche aufzubauen. Und bei mir ist aber so, dass selbst wenn ich mir vornehmen würde, ich nehme die wieder zurück. Es gibt viele Dinge, die ich auf jeden Fall mit zurücknehmen sollte, vor dieser Pfandflasche, zum Beispiel T-Shirts oder Schuhe oder Unterhosen, die ich teilweise trotzdem vergesse im Urlaub. Ich bin jemand.
Echt?
Ja, ich bin ein Schussel. Ich lasse Dinge liegen, ich bin immer mit dem Kopf in den Wolken und ich glaube, ich könnte, selbst wenn ich es mir vornehmen würde, diese Flasche nicht so lange auf sie aufpassen.
Aber es muss irgendeinen Moment geben, wo du die dann wegwirfst.
Nein, es gibt einen Moment, wo ich die mit mir habe und dann ist sie plötzlich
ist sie weg
und ich weiß nicht mehr wohin. Und ich hoffe dann immer heimlich, wenn sowas passiert, weil mir sind schon sehr viele Gegenstände einfach so abhanden gekommen, dass die irgendwann schreiben und ich so eine Postkarte aus Paris kriege von dieser Pfandflasche, die sagt, mir geht's gut, Tarkan, ich habe mich selbstständig gemacht. Aber in 99,9% der Fälle habe ich diese Sachen, die ich bei mir hatte, einfach irgendwo liegen lassen, dann überlegt, sag mal, Top Gun hatte irgendwie homosexuelle Untertöne, oder? Und das ergründet und war dann plötzlich woanders und die Sachen, die ich in der Hand hatte, sind weg.
Was ist das Ärgerlichste, was du je im Urlaub oder in einem Hotel oder so verloren hast?
Meine Freundin. Also da weine ich immer noch hinterher, dass die Beziehung so geendet ist, dass so nach dem Trip plötzlich war sie weg. Nein, Quatsch. Ich habe es geschafft, ich war Fußballspielen vor kurzem und ich habe es geschafft, meine Trinkflasche zu vergessen. Bin zu Hause angekommen und gemerkt, die Trinkflasche, egal.
An der Location, wo du Fußball gespielt hast.
Und dann habe ich gemerkt, sag mal, wo sind eigentlich meine Schuhe? Und auch meine Schuhe habe ich da wohl liegen lassen. Weil ich hatte Straßenschuhe, bin dann meine Fußballschuhe geschlüpft und mit den Fußballschuhen nach Hause und
die Schuhe da liegen lassen. Also ja, das ist schon viel, was du da vergessen hast. Aber ich kann es irgendwie bei so einer Situation wie nach dem Fußball die Sachen vergessen, nachvollziehen. Weil man ist außer Atem.
Ja.
Dann muss man plötzlich mit den Leuten, mit denen man gerade nur gespielt hat und sich irgendwelche Sachen zugebrüllt hat, muss man plötzlich reden. Das sind mindestens 5 andere. Das überfordert einen total.
Häufig geht es auch um Fußball, wo ich halt nicht mitreden kann.
Ja, und dann verstehe ich schon, dass man einfach so schnell wie möglich weg will.
Ja.
Und dann irgendwie vergisst, noch die Schuhe in die Tasche zu werfen.
Auf jeden Fall. Ich habe mir auch vorgenommen, da ein bisschen besser zu werden, weil es passiert mir in jeder Situation, dass ich halt nicht kurz stehen bleibe, zurückgucke, überlege, habe ich alles? Sondern ich bin immer 5 Schritte weiter. Wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich gedanklich schon wieder daheim und mache irgendwas anderes. Ja, aber es ist immer so, egal was ich mache, ich bin selten in dem Moment, sondern meistens bin ich mit dem Kopf woanders und stolper so durchs Leben und das halt als Nebeneffekt, dass ich Dinge, die ich eben noch in meiner linken Hand hatte, plötzlich, dass sie weg sind.
Aber gibst du die dann auf? Also sagst du jetzt,
sofort.
Fuck it, scheiß auf die Schuhe,
sofort.
Ich spiele nie wieder Fußball, weil neu kaufen.
Das sind ja meine Straßenschuhe, die ich vergessen habe.
Ach so, du hast deine.
Ich habe meine Fußballschuhe angelassen und so nach Hause mit den Fußballschuhen.
Das finde ich gut, weil der Körper dann sagt, ich habe ja schon Schuhe an.
Ja, eben.
Was soll. Also passt ja alles.
Ja.
Ciao.
Exakt. Ich gebe sofort auf, wenn die Gegenstände halt so Pfandflaschen sind, wo ich denke, ja komm.
Wie ist es denn moralisch? Also, wenn du jetzt überlegst, so eine Pfandflasche, würdest du die, wenn du jetzt entscheiden könntest, du vergisst die nicht, würdest du die dann wieder mit heimnehmen und dann zu Hause beim Rewe in so einen Pfandautomaten?
Wenn du wüsstest, wie viel, also, okay, aber erst noch zu, wenn ich entscheide, ich vergesse sie nicht, ich habe nicht die Macht drüber, ich habe schon so viele Regenschirme verloren, das glaubst du gar nicht, wie viele Regenschirmverschleiß ich in meinem Leben schon hatte.
Ich sehe oft so Fotos, wo in so kleinen Gässchen in irgendwelchen malerischen Städten so als Kunstinstallation aufgespannte Regenschirme über die Gassen.
Meine.
Das sind alles meine.
Das sind alles das meine, die ich alle mal irgendwann verloren habe. Ich habe eine Sache, ich habe AirPods geschenkt bekommen von einer Person, die ich sehr mag, die mir sehr viel bedeutet. Meine Freundin, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so umschreiben wollte, aber und weil die so einen emotionalen Wert haben, habe ich es geschafft, die nicht zu verlieren. Und vielleicht ein Trick von einem Schussel zu allen anderen Schusseln. Wenn es Dinge gibt, die ihr häufig verliert, lasst sie euch von jemandem, der euch viel bedeutet, schenken. Und dann ist dieses emotionale Wert da und dann verliert man die schwieriger.
Und man muss es nicht bezahlen.
Ja, und man muss es nicht bezahlen, exakt. Aber der Pfandflasche, das würde ich nur tun, wenn es einen pragmatischen Wert hat. Also wenn ich auch diese Pfandflasche zum Trinken die ganze Zeit brauche, auch auf dem Trip zurück und so, würde ich sie behalten. Wenn nicht, würde ich sie nicht mitnehmen.
Ich glaube, ich würde sie behalten, bis ich, also ich würde sie auch nicht, würde jetzt auch nicht die Pfandflasche mit zurückschleppen, glaube ich. Andererseits kann man dann auf dem Rückflug ja eigentlich den gleichen Trick wieder machen. Also ich würde sie auch nur mitnehmen, weil sie mir was bringt.
Aber irgendwann
würde ich auch ausnutzen,
die Pfandflasche. Aber irgendwann finde ich Plastikflaschen auch eklig.
Ja.
Wirklich. Also, nee.
Ja, ich würde auch, also wegen der moralischen Sache würde ich die auch nicht wieder
mitnehmen. Moralisch meinst du jetzt?
Naja, dass du halt die nicht einfach in Italien in Müll wirfst, wo die halt auf dem Restmüll landet.
Aber gibt es nicht auch in anderen Ländern Pfandsystem?
Nee, ne?
Stimmt. Das ist so ein deutsches Ding.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja, also in Italien gibt es kein Pfandsystem.
In Amerika glaube ich auch nicht. Also da gibt es, glaube ich, da gibt es sehr viele Dinge, um auf irgendwie Waffen und so aufzupassen. Da kannst du wahrscheinlich Waffen, Pfand und so, aber ich glaube, so Umweltsachen sind da nicht so wichtig. Nee. Ich glaube, da kannst du auch, wenn du ins Kino willst und es ist verboten, irgendwie Essen mitzuschmuggeln, kannst du einfach in deinem Gewehr verstecken und dann so ins Kino mitschmuggeln. Ich glaube, du hast recht, international sind da nicht so die Sparfüchse unterwegs.
Nee, und aber mir wäre es auch ein zu großer Aufwand, die, glaube ich, dann mit heim zu schleppen.
Ja, ja.
Ist auch für mich schlecht deswegen, okay. Aber mein Gott, fuck it.
Ja, sehr intensiv jetzt über diese eine Pfandflasche diskutiert.
Ich stelle die Frage nochmal. Pfandflaschen, die man aus Deutschland mit ins Ausland nimmt, wieder mit nach Hause nehmen?
Nee. Eher nicht.
These 2. Ein Messer, das man zum Brotschmieren benutzt hat, direkt abspülen. Ja oder nein?
Es gibt diese internationale Haltung für, ich habe mir gerade ein Brot geschmiert und ich weiß noch nicht, ob ich mir ein zweites schmieren werde.
Ja.
Und die sieht so aus, dass man das Messer so auf die Spüle legt, dass sie so halb drauf ist.
Ja.
Weißt du, ich meine, dass so die eine Hälfte in die Spüle reinragt, aber nicht, dass sie nicht in der Spüle drin ist.
Perfekt ausbalanciert ist.
Genau.
Also, dass es nicht reinkippt, nicht rauskippt, sondern so quasi schwebt.
Ja, und wenn es Hieroglyphen als Schrift noch gäbe, wäre das die Hieroglyphe für, vielleicht mache ich mir noch ein zweites Sandwich. Vielleicht mache ich mir noch ein Brot.
Ja.
Aber sonst bin ich normalerweise so, dass ich dauernd, also wieder mit dem Kopf 5 Schritte weiter, dass wenn ich esse, dran denke, wie ich abspüle. Und dann teilweise beim Essen schon die Sachen in die Spülmaschine reinräume.
Ah, bist du nicht so, dass du, wenn du dir jetzt, sagen wir mal, du schmierst dir 2 Käsebrote, dann setzt dich auf die Couch, isst du nicht, also, sagen wir mal, das ist der letzte Bissen Käsebrot ist noch übrig.
Ja.
Und du beißt rein und kaust. Kaust du nicht erst fertig, schluckst runter und gehst dann so
in die Küche?
Du gehst schon während des Kauens.
Ja, ich habe das Käsebrot in der Hand, während ich gehe. Und dann kaue ich es, während ich Sachen einräume. Also das klassische Käsebrot. ich bin jemand, der es dann sofort macht. Ich mag es auch nicht, wenn, also ich muss das dann sofort wegmachen, also bei so Geschirr und sowas. Ich mag nicht, wenn das rumsteht, ich will es sofort weghaben.
Ich will es auch während des Kochens und so, spüle ich schon parallel ab. Aber beim Essen konzentriere ich mich auf den Fernseher und Essen. Also da will ich dann wirklich zu Ende essen, bis ich dann abspüle.
Ja, ich mache halt alles gleichzeitig. Ich esse, spüle ab und der Fernseher läuft im Hintergrund.
Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Ein Messer, das man zum Brotschmieren benutzt hat, direkt abspülen?
Ja, wenn man keins mehr will. Sonst halt die internationale, vielleicht mache ich noch ein zweites Haltung.
Yes.
Bist du ein Einweicher?
Einweichen ist für mich das Prokrastinieren der Küche. Ja,
genau so sieht's aus. Das ist so eine Ausrede zu, oh, ich.
Wie scheiße, ich bin, nicht. Dass ich Prokrastinieren richtig ausgesprochen habe.
Sie auch sehr konzentriert.
Ja.
Aber dann lässt sich jetzt erstmal, das muss erstmal 5 Tage einweichen in der Spüle. Ja,
Belly ist so. Das muss erstmal, die Pfanne muss erstmal einweichen. Ey, mein Fresse, du hast ein Würstchen drin gebraten.
Ja, aber so bin ich dann teilweise auch. Also, dann ist es ja auch weg in meinem Kopf. Dann weicht es gerade ein.
Genau, dann kann ich ja gerade nicht abspülen, weil es weicht ja gerade ein.
Ja.
Ich versuche das immer alles sofort wegzuarbeiten. Ja. These 3. Ah ja, aktueller Bezug. Wenn man etwas bestellt hat und merkt, dass es offensichtlich schon mal gebraucht wurde, zurückschicken, ja oder nein?
Aber wie merkt man denn, hast du eine Handgranate bei eBay gekauft, dann kommt nur so ein Pin an oder wie?
Ja, oder nicht der Pin, sondern die Handgranate ohne Pin.
Oh, shit! Ja.
Ich habe mir ein Dyson bestellt, so ein Ventilatorturm.
Ja.
So. Bei einem Elektromarkt, der heißt wie ein Planet. Mhm. Und das Paket kam bei mir an und das ist nicht günstig, ne? Und ich packe das Teil aus und sehe, dass der Gebrauchsspuren hat.
Was heißt also Kratzer oder wie?
Da waren, da war offensichtlich schon mal dieses Klebeband, mit dem so die Teile zusammengehalten werden, war schon mal weggenibbelt und wieder drauf gemacht. Es war ein Haar auf einmal zwischen so einem Tesafilm und die Gebrauchsanweisung war zerknittert. Also es war offensichtlich schon mal gebraucht.
Das ist mir noch nie passiert.
Mir ist auch das erste Mal so richtig, richtig krass passiert. Ich habe ihn trotzdem aufgebaut. Eingeschaltet, funktioniert einwandfrei. Also wirklich problemlos. Ja. Was machst du jetzt? Schickst du es zurück, weil es schon mal gebraucht wurde? Oder behältst du es, weil es ja funktioniert?
Das kommt sehr drauf an. Wenn diese Gebrauchsspuren wirklich nur dieses Haar sind und wenn ich denke, ich kann es nach 2 Wochen vergessen, dann schicke ich es nicht zurück. Wenn ich denke, jedes Mal, wenn ich diesen Turm sehe, denke ich an dieses widerliche Haar, dann muss ich es zurückschicken. Ja, aber ich bin sehr gut darin, Dinge einfach zu vergessen.
Ja, bei mir war es so, das Gerät wieder zusammenzubauen, ist wahnsinnig anstrengend, weil diese Verpackung ist eigentlich so ein großes 3D-Puzzle.
Ja, dann vergiss
es. Genau, ich war auch so, ja komm, dann
ist der Aufwand ist zu groß und der.
Und es funktioniert ja, es ist eigentlich kaputt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie auf der einen Seite ja verständlich, weil es werden ja Sachen zurückgeschickt, die ja dann Gott sei Dank nicht einfach verschrottet werden. Also es ist ja auf der einen Seite verständlich, dass man irgendwann mal ein gebrauchtes Teil kriegt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, aber kostet ja auch einen normalen Preis.
Ja, eigentlich ist es Secondhand quasi.
Eigentlich ist es Secondhand.
Aber ich finde das bei Klamottenläden, da hatte ich das zum ersten Mal so, dass ich einen Pulli anprobiert habe und sagte, den nehme ich. Und dann hat sie gesagt, ah cool, dann hole ich dir aber 9, das ist unser Ausstellungsstück, 9 aus dem Lager. Und ich dachte, oh, viel cooler. Ja. Stimmt. Ist irgendwie schon komisch, dass wenn man sich Klamotten kaufen geht, da irgendwie in dem Aushängeding schon 30, 40 Leute drin
reingeschlüpft sind. Ich lasse mir immer 9 geben. Ich lasse mir immer, ich sage immer, habt ihr den noch original verpackt? Und dann
habe ich noch nie dran gedacht. Also ich habe es immer dann so akzeptiert und dachte, ja. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat, die Person, ich hole den Neues, dachte ich, oh mein Gott, ich kann nie wieder ohne. Ich kann jetzt, meine Ansprüche sind plötzlich gewachsen. Vorher war es nie ein Ding.
Ja.
Plötzlich habe ich neue Ansprüche. Und das finde ich bei Klamotten ein bisschen komisch. Vor allem bei so Sachen wie Hosen oder so oder T-Shirts, wo ich denke, irgendwie ist es so weird, dass hier 60 Leute drin reingeschlüpft sind.
Ja, das stimmt. Naja. Das stimmt. Aber so, ich glaube, sowas wie Boxershorts und so darf man, glaube ich, nicht zurückschicken, oder doch?
Ja, aber die, also kaufe ich ja nicht. Ich habe eine, die ich 2016 geschenkt bekommen habe. Die reicht
völlig. Eine große emotionale Bindung zu dieser Boxershort.
Ja, sehr große emotionale Bindung. Die habe ich noch nie verloren.
Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Wenn man etwas bestellt hat und merkt, dass es offensichtlich schon mal gebraucht wurde, zurückschicken?
Nee, eher nicht.
Kommt
drauf
an.
Nee, eher nicht.
Okay, ja, das war's schon.
Das waren schon 3, ne? Ja, das war ja oder nein.
Als du deine Schuhe da beim Fußball vergessen hast, war das jetzt neulich, was ich in deiner Instagram-Story gesehen habe?
Ja.
Wo du in diesem, weil es gibt ja hier diese Fußballarena von Poldi.
Ja, was ich sehr lustig finde, weil es ist eine Soccerhalle und Podolski hat ja auch eine Dönerkette.
Ja.
Und da ist in dieser Soccerhalle ein Dönerladen drin.
Echt?
Das heißt, man kann schön zocken. Ja, mitten auf dem Platz. Man kann dann sich noch so einen schönen Döner reinziehen.
Oh, das ist aber eine mega Idee. Wenn man ausgewechselt wird. Ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, wie du ausgewechselt wurdest.
Ja, proaktiv.
Du sahst echt durchaus.
Ich spiele sehr gerne Fußball und mit sehr gerne meine ich sehr selten. Und mit Spielen meine ich alle 20 Sekunden auswechseln,
rufen und rausgehen. Du hattest ein Bielefeld-Trikot an.
Ja, das habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Ich komme ja aus der Nähe aus Bielefeld. Ja. Und eins der wenigen Trikots, die ich habe, neben einem SV Jahn-Trikot, das ich auch besitze. Ja, ein Regensburg-Trikot. Und das trage ich mit voller Stolz. Aber ich glaube,
Und Schweiß.
Und ich glaube, ich ehr das Trikot nicht so. Ich bin nicht gut im Fußballspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Talent. Ich bin immer der Schlechteste der Gruppe. Und
was heißt, du bist der Schlechteste der Gruppe? Also ich bin auch immer der Schlechteste der Gruppe, ist kein Talent.
Ja, der Unterschied ist, wenn die Gruppe sehr, sehr schlecht ist, bin ich der Schlechteste. Und wenn die Gruppe sehr, sehr gut ist, bin ich, also ich passe mich dem Level an.
Ja, aber
ich bin nicht immer gleich schlecht. Ich bin unterschiedlich schlecht, je nach Gruppe.
Okay, also deine eigene Leistung steigert sich je nach Niveau mit den Leuten, die du spielst. Aber trotzdem bist du immer der Schlechteste. müsste.
Genau, wenn ich jetzt in der Nationalelf wäre,
ja,
wäre ich ein Spieler, der da hingehört, aber der Schlechteste in dieser Nationalelf.
Würdest du die Nationalhymne mitsingen? Ist die wichtigste Frage.
Ich kenne leider den Text nicht. Also ich könnte vielleicht so, ich würde das mitsingen, wie auf so Konzerten man so andere Songs mitsingt.
Deutschland.
Cause maybe. Und so dann die Nationalhymne. Und Recht auf Freiheit.
Ja, falsch.
Deutschland.
Auch falsch.
So würde ich die mitsingen.
Ja.
Ungefähr.
Aber du, hast jetzt mit wie vielen Leuten hast du da gespielt?
Ich glaube, wir waren 10 Leute in so einer Soccerhalle. Nee, 11 oder 12 waren wir. Also 5 gegen 5 mit jeweils einem Auswechselspieler in jedem Team.
Ah, und mit Torwart oder ohne Torwart?
Mit Torwart. Mhm. Und ich habe sehr schnell gemerkt, auch in der Halle, so die Luft geht aus.
Ja, was heißt in der Halle? Ich finde ja fast so Kleinfeldspielen, so 3 gegen 3 oder 5 gegen 5, ist ja fast noch anstrengender als auf dem großen
Feld. Ja, und ich finde auch in der Halle ist die Luft auch nochmal anders. Also es ist so eine ganz spezifische Hallenluft, mhm, und die hat mir nicht gut getan.
Aber magst du nicht diesen, in so einer Sporthalle, den Geruch von diesem Boden, also nee, dieses leicht Gummi, leicht künstliche und so.
Auch zum Geruch habe ich immer dieses Quietschen von Schuhen im Ohr. Oh,
das ist doch voll geil.
Also
magst du das nicht?
Nee, und es tut mir auch nicht gut. Ich bin nach 10 Sekunden dann völlig fertig. Wirklich.
Also ich mag diesen Geruch, weil bei mir triggert es immer, ich habe früher Tennis gespielt als Kind und Jugendlicher und ich habe am liebsten immer in der Halle gespielt. Und diese ganzen Soccer-Arenen und so, das riecht immer wie die alte Tennis.
Und das war eine positive Erinnerung für dich, ja. Tennis spielen.
Ja, aber Tennis spielen war super.
Ich habe als Kind, vielleicht was du über mich noch nicht wusstest.
Oh, Moment,
ich war,
Moment.
Was du über mich noch nicht wusstest.
Dinge, die du über mich noch nicht wusstest.
Dinge, das du über mich noch nicht wusstest. Ich war bei den Minikickern. Ich habe offiziell Fußball gespielt im Verein.
Echt?
Als Minikicker und ich habe es gehasst.
Wirklich?
Ja, was heißt denn Minikicker?
Also wie alt ist man da?
Ich glaube so 6, 7. Also ja, wirklich mini.
Okay.
Und ich habe es gehasst. Die Trikots waren mir zu groß. Ich habe das Spiel nicht verstanden. Ich habe die Leute nicht gemacht.
Aber die Trikots, und warst du einfach nur 6 Jahre alt und hast bei der ersten Herren mitgespielt oder so?
Und war erstaunlich gut. Der Schlechteste, aber immer noch.
Wir brauchen noch einen Teil. 11. Mann. Bugsy.
Ja. Dein Einsatz.
In dem Film,
also, wo normalerweise dann der Hund aufs Feld kommt, ja, und alle rettet dann das Kind.
Der 6-Jährige.
Nee, ich habe das ausprobiert, ich habe es gehasst. Und ich fand vor allem, und das mag ich wirklich nicht an Mannschaftssport, wenn Leute es zu ernst nehmen. Und es gibt auch bei Hobbykicker Sachen.
Aber das ist nämlich genau der, ja, Unterschied. Weil bei Profisport musst du es ja ernst nehmen.
Darum, ja, klar, ja, natürlich. Aber das ist genau der Grund, warum man ja auch sich entscheiden kann, ob man Profisport machen will,
ja,
oder ob man halt mittags mit Freunden ein bisschen kicken will.
Ja, und dann gibt es halt noch das, man glaubt, man könnte eigentlich Profisport machen,
ja,
lässt sich aber dazu herab mit Tarkan Bakci
und diese und Einstellung, finde ich, macht alles kaputt. Mhm. So, das sind, also wenn dann so Leute auf dem Platz sind, die das alles zu ernst nehmen, die so tun, als wären sie gleich gescoutet oder so.
Aber das sind
so
nie alle.
Ja.
Weil wenn es alle machen, ist es geil. Ich finde, wenn es alle richtig krass ernst nehmen, dann ist es mega geil.
Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ernst nehmen und, weißt du, was ich nicht mag, ist dieser Druck, der dann entsteht. Den mochte ich damals als Kind nicht, den mag ich immer noch nicht, weil man manchmal mit Leuten kicken geht, dann entsteht so ein Druck, dass jeder Pass unter die Lupe genommen wird und man muss sich für jeden Pass, der nicht ankommt, entschuldigen oder halt hin und zurück keifen.
Aber wenn es um was geht, ist es geil.
Nein.
Also wenn ich jetzt in einer Liga spiele, sag mal, ich bin in einer Landesliga-Mannschaft.
Auch da bin ich der festen Überzeugung, dass Positive Reinforcement,
ja, natürlich,
besser funktioniert als, super, was sollte der Pass? Ja, du kannst doch nicht und ich bin hier vorne,
das
ist dein Fehler, ist mein Fehler.
Das doch, hast du ja nicht gesagt. Du, ja, hast gesagt, wenn's Leute zu ernst nehmen.
Genau, das ist für mich halt Synonym, okay, als für zu ernst nehmen. Aber stimmt, du hast recht.
Weil muss schon, wenn es um was geht, genau, Alter, dann spiele ich mit Ehrgeiz.
Auf jeden Fall, ich muss es schon paraphrasieren. Wenn dieser Ehrgeiz dazu führt, dass man sich ankeift und dass man die Standards hebt und dass man nicht sagt, hier, passt besser so und so, sondern sich halt einfach ankeift. Und das finde ich so, das ist derselbe Spirit, den manche Väter am Minikicker-Turnierrand haben, ja, wenn die irgendwie ihre Kinder anschreien. Und ich denke, Alter, es soll eine positive Erfahrung sein. Hier geht es, man sollte nach Hause kommen und irgendwie
Was ich ganz gern mache, ist zu Fußballspielen von unterklassigen Mannschaften gehen, wegen der Fans. Ich gucke mir halt dann gern an, wie die sich komplett daneben benehmen und komplett austicken und so. Wobei es eigentlich nur ein C-Klasse-Spiel ist und so.
Ja.
Das gucke ich mir mega gerne an.
Ja, ich habe als Kind, bin ich gar nicht klargekommen mit diesen Vibes. Ich dachte, wir sind einfach Freunde, die so ein bisschen kicken. Aber
ja, bisschen,
und dann habe ich meinen Eltern auch gesagt, ich hasse das hier. Und dann haben meine Eltern gesagt,
oh, go back to your own country.
Und ich so, oh, sorry, falscher Block. Ich dachte, falscher Block, sorry. Und dann zu meinen echten Eltern gegangen und die meinten, ja, lieb gern, weil irgendwie zweimal die Woche dahin plus einmal am Wochenende Spiel.
Ja, Gott sei
Fußball
Dank
ist scheiße. Raus aus unserem Leben, wenn, ja, du das willst.
Perfekt.
Und das ist mein Appell.
Aber war das jetzt, ja, auch so, als du Fußball spielen
warst? Auch es ging. es ging, hat sich voll in, also es war okay. Ich finde, es gibt ja auch viele Hobbytruppen, bei denen ich jetzt schon Teil sein durfte, wo die Philosophie eben ist, machen das jetzt zum Spaß. Ja. Und wenn so ein guter Test für die Vibes ist, wenn jetzt so ein 14-Jähriger kommt und fragt, ob er mitspielen kann, ob die Gruppe dann sagt ja oder nein. Mhm. Und ich bin eher in Gruppen, die sagen, ja klar, es ist ein Spiel offen für alle und es geht nicht darum, dass ich entdeckt werde als Nationalspieler, sondern ich kick halt ein bisschen.
Ja, logisch.
Und da bin ich lieber Teil von, als von Gruppen, die halt irgendwie Taktikbesprechungen in der Halbzeit machen und sich gegenseitig anscheißen,
wenn jemand was ehrlich, verkackt hat. Von sowas wäre ich, genau, anscheißen, wenn man was verkackt hat, das mag ich auch nicht, aber wenn es so ist mit Taktikbesprechungen in der Halbzeit, ich wäre halt gern so gut, dass das Sinn machen würde. Also wenn ich jetzt für Fußball so viel Talent hätte, dass eine Taktikbesprechung in der Halbzeit Sinn machen würde, würde ich schon gern 5 gegen 5 spielen und alle sind super gut und alle sind super ehrgeizig.
Klar, dann
das finde ich mega geil.
Genau, man kann ja auch ehrgeizig sein, ohne ein Arschloch zu sein. Ich glaube, das verwechseln viele Menschen. Ja. Viele Leute denken, wenn ich jetzt laut schreie, wenn ich diesen Schuss verkackt habe, dann ist niemand mehr böse. Ich glaube, da ist auch viel Trauma mit im Spiel.
Ich habe ein Trauma, was Fußball in der Halle angeht. Und zwar weiß ich nicht, ob ich es in dem Moment vielleicht auch ein bisschen zu ernst genommen habe. Das war noch in Regensburg. Da haben wir auch mal 3 gegen 3 gespielt mit Kollegen, mit denen ich da im Funkhaus in Regensburg gearbeitet habe. Und in einer Mannschaft waren mein Kollege Daniel, ich und noch einer. Und in der gegnerischen Mannschaft waren Stefan, Wolfgang und auch noch einer. Mhm. Es geht in dieser Geschichte primär um Wolfgang und mich. Mhm. Das war auch Käfigspiel, kleines Feld, kein Torwart. Also die, weißt du selber, ja. Die Tore sind dann so 1 Meter hoch und vielleicht 1,5 Meter breit. Und es stand unentschieden. Und wir hatten nur noch so 30 Sekunden zu spielen oder so. Und ich dachte mir, komm, wir gewinnen. Und hab sehr fest abgezogen beim Schuss. Wirklich, also ich spiele schlecht Fußball, aber ich habe einen ganz guten Schuss. So. Und hab viel zu fest geschossen und hab Wolfgang auf die Nase, auf die Brille. Und es war in dem Moment, wo ich geschossen habe, dachte ich so, oh mein Fuck, was zur Hölle
machst du? Wie alt warst du da?
22
oder so. Oh, also war schon.
Und Wolfgang war
ein Schuss, okay.
Der war halt so
12.
6, Minikicker. Keine Ahnung, der war halt so Anfang 40 oder so. Mhm. Und die Brille war kaputt.
Ah, scheiße.
Und der hatte natürlich so, ja, kein Problem, Problem, aber der war stinksauer.
Ja, klar.
Und ich habe mir auch gedacht, was zur Hölle war da gerade los mit dir? Und das verfolgt mich heute noch ab und zu. Also, wenn ich an das, gerade, ich kann auch gerade nicht ruhig sitzen.
Die Schuldgefühle auch.
Ja, Schuldgefühle und so. So eine unangenehme Situation auch. Mhm. Also,
voll. Ich bin ja oft am anderen Ende. Also ich werde sehr häufig abgeschossen.
Ja.
Hab ein Talent dafür. Deswegen bin ich auch häufig, also ich bin oft im Tor und muss
weil
mich
nicht
bewegen.
Weil du weißt, du bist angeschossen.
Ja, und werde halt angeschossen. Also boah, krass, voll die Katze. So, nee, ich bewege mich buchstäblich nicht.
Hattet ihr jemanden in der Schule, von dem man wusste, heute ist wieder Sportunterricht und der kriegt safe irgendeinen Ball ab?
Nein, aber wir hatten jemanden, der es geschafft hat, sich beide Arme im Sportunterricht zu brechen.
What the
fuck? Und ist gegen eine Wand gelaufen. Also wurde nicht provoziert oder so. Er ist einfach
als Spaß.
Nee, einfach in der Aufregung. Ich weiß nicht mehr, was wir für ein
Habt ihr Wandrennen gespielt?
Und klassische Runde Wandrennen. Einfach gegen die Wand gelaufen, hat sich beide Arme gebrochen.
Oh Gott.
Ja, das ist schlimm, da als Sportlehrer das dann auch erklären zu müssen. So. Wo waren Sie? Ja, jeder Sportlehrer war ich gerade in der Milchumkleide und habe so getan, als würde ich was zurückgeben, um irgendwie wie so ein Pedo die auszuspannen und denen ein richtig schlimmes Gefühl zu geben und fürs Leben zu traumatisieren. Sorry, kann ich ja nicht ahnen, dass in der Zeit das andere Kind irgendwie gegen die Wand rennt.
Was macht der heute, der Typ?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn er nicht gestorben ist, weil er irgendwie
gegen die Wand gerannt. Wir hatten auch einen Alexis, der hat mal in einer Sportstunde, in derselben Sportstunde, einen geschossenen Basketball ins Gesicht gekriegt. Mhm. Unten geworfenen Handball und abends, und das ist kein Joke, abends dann noch eine Billardkugel beim Billardspielen. Ach, die man die Billardkugel einfach zu festgestoßen ist, die über den Rand und Alex ins Gesicht. Das war ein Tag.
Oh Mann, ja, es gibt so Ballmagneten. Ich kann es nicht erklären, das ist bei mir genauso.
Alex, der Ballmagnet.
Ist bei mir auch so, deswegen stehe ich auch häufig im Tor.
Ja, also ich kann das auch nachvollziehen, wenn man da wie man sich fühlt, wenn man es kurz zu ernst genommen hat.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen aber auch nochmal mein Appell an alle Hobbytruppen, klärt vorher die Vibes ab. Weil ich glaube, es ist besser, wenn man das nicht vermischt. Ja. Wenn man nicht Leute vermischt, die es nicht so ernst meinen mit Leuten, die es sehr ernst meinen, weil das ist für beide Kacke.
Ja.
Weil ich ziehe auch die anderen Leute runter, die es ernst meinen, wo dann klar ist, wenn der Pass an Bakci geht, ist der Ball weg. Ist ja auch scheiße für jemanden, der sehr ernst nimmt.
Der Pass an Bakci.
Ja. Und deswegen lieber erst vorher die Vibes abklären und dann. Aber wo ich letztens war, war es ganz entspannt. Das war eher ein positives Beispiel.
Hast du noch einen Döner gegessen auch? Hast du in der Halbzeit einen Döner
Ich habe mich auswechseln lassen und bin dann mit dem Döner zurück aufs Feld und alle so, was soll
Laufen.
Ich so? Leute, jetzt nimm's mal nicht so ernst. Ja, genau. Nee, das nicht. Aber ich habe, wie gesagt, meine Trinkflasche und meine Schuhe vergessen.
Ja, nicht schlecht.
Hättest du denn noch Kapazitäten für eine letzte Mini-Rubrik?
Weiß nicht, ob mein Ehrgeiz da noch reicht, Hagan.
Ja, aber das ist der Unterschied zwischen jemandem, der ehrgeizig ist, ein Arschloch, und jemandem, der einfach nur ehrgeizig Arschloch ist. Oder nur ein Arschloch. Genau, ich würde jetzt zum Beispiel in der Situation sagen, du, wie du dich fühlst, es soll uns beiden hier Spaß machen.
Ich bin so gespannt, was ich du vorbereitet freuen hast.
Ja, toll, dann fangen wir an zu klopfen. Wikipedia-Artikel der Woche. Gibt's das, die Rubrik?
Ja.
Ist ein ganz kleiner Wikipedia-Artikel, der nicht so wahnsinnig spektakulär ist, aber mich sehr zum Lachen gebracht hat.
Okay.
Und es geht um die große Michigan-Pizza-Beerdigung am 5. März 1973.
Pizza-Beerdigung.
Ja, The Great Pizza Funeral of Michigan.
Funeral.
Funeral. Sorry, I put the fun into funeral. Und es ist genau das, wonach es klingt. Es ist eine riesige Pizza-Beerdigung. Und zwar hat ein Unternehmer, Chef von einer Pizzakette, 1973 von der Gesundheitsbehörde gesagt bekommen, sorry, die Pizzen, die letzte Lieferung, kannst du nicht verkaufen. Die sind nicht, die haben wir gemerkt, die sind nicht nach Gesundheitsstandards.
Mhm, was hat der Vapiano dann gemacht?
Der hat gesagt, dann mache ich einfach weiter.
Und die Kette in Deutschland auf.
Genau. Da wird das schon funktionieren. Der hat dann gesagt, aber es sind knapp 30.000 Pizzen. Soll ich die jetzt alle irgendwie wegwerfen? Und meinten die, ja, du kannst sie nicht verkaufen. Und dann meinte er, wisst ihr was? Dann mache ich doch eine Riesenbeerdigung und mache das öffentlich. Und dann hat der Leute eingeladen zu einer riesigen zeremoniellen Entsorgung von 29.188 tiefgefrorenen Pizzen mit Käse und Pilzen. Und hat gesagt, so Leute, wir haben uns hier versammelt.
Wir, Jumbo Schreiner und ich, haben uns hier versammelt.
Es sind sehr viele Menschen gekommen. Ich glaube, über 1.000 Leute sind gekommen.
Ja, natürlich. Wenn es kostenlos was gibt, ist es völlig egal, ob das Gesundheitsamt sagt. Das ist bedenklich.
Und dann haben die gemeinsam wirklich so eine Zeremonie abgehalten mit Grabrede und allem drum und dran.
Oh Gott, die Grabrede hätte ich gern gesehen.
Für 30.000 Pizzen.
Ah, und wir haben uns hier versammelt.
Ja. Und wirklich dann, ich weiß nicht, ob es auch dann Pfarrer gab, der irgendwie dann drüber geredet hat, dass die Pizzen ein gutes Leben hatten und so und jetzt im Jenseits, im Pizza-Himmel
ja
irgendwie verbleiben. Und und dann haben die halt ein tiefes Loch gegraben und so ein Massengrab, diese Pizzen. Und es gibt ein Foto, das sehr lustig aussieht. Das ist ein Truck, der halt wirklich diese 30.000 Pizzen langsam in dieses riesige Loch runterrutschen lässt.
Ich krieg so Hunger.
Und es sieht aus wie so ein wilder Traum, den man mal hatte irgendwie.
Ja.
Und die Stimmung ist auch total ernst. Also es war auch nicht so gaggig. Also auf dem Bild sieht es zumindest nicht so aus. Und da wurden 30.000 Pizzen in so ein tiefes Loch getan. Dann haben die das zugebuddelt. Dann hat man sein Ave Maria irgendwie gesungen und dann sind alle nach Hause.
Aber ich finde, also, wenn man konsequent sein müsste, dann wäre für Pizzen eigentlich so Einäscherung. In so einem Ofen, die ganzen Rohlinge-Pizzen in so einem Ofen, alle, ja, während die dann gebacken werden, so.
Das ist nicht schlecht. Ich glaube, es sind auch viele Tränen. Also Jumbo Schreiner dann im Publikum so, nein,
nehmt mich.
Sie waren noch so jung.
Oder so gebacken auf dem Grabstein noch. Wie auch kurz Pizza-Grabstein.
Pizza-Beerdigung klingt sehr lecker.
Wie bei der, bloß bei der Pizza Hawaii, so keine einzige Blume, niemand rein. Alle freuen sich voll.
Endlich ist sie weg.
Ja. Oder auch dann auch so, vielleicht waren die Pizzen auch verheiratet, dann so Witwen und so von den Pizzen, die dann so weinen und
Lasagne.
Oder so ein General über eine Pizza, dessen Vergangenheit man anscheinend nicht so wusste, der so abseits von allen steht. Und ja. Also, anscheinend hat diese Pizzeria eine sehr, sehr mysteriöse Vergangenheit. Finde ich nicht schlecht.
Ich habe Hunger jetzt.
Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, das war eine sehr kurze Mini-Rubrik.
Warte.
Wikipedia-Artikel der Woche. Fand ich einfach lustig, diese Vorstellung, dass da Pizzen beerdigt werden. Und würde ich fragen, hast du denn ein Highlight der Woche?
Selbstverständlich.
Dann mache ich doch schnell die Formalitäten. Liebe Menschen da draußen, vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Hören. Wir freuen uns jede Woche, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns weiterempfehlt und beim Podcast-Anbieter eurer Wahl uns abonniert und bewertet, positiv, mit allen Pizzen, die gehen. Und ein paar nette Worte da lasst. Also wir freuen uns immer, wenn wir was Positives über uns lesen. Und dann vielen lieben Dank fürs Hören. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche war, also ich hatte einen Anruf in Abwesenheit,
ja,
auf dem Handy von einer Nummer, die mir, also ich gehe nie hin. Weiß ja. Ja. Ich rufe, wenn, dann rufe ich zurück, wenn ich die Nummer kenne. Und wenn ich die Nummer nicht kenne, dann google ich. Und wenn ich was, kommt auf anderen, was ich finde.
110.
Blockieren. Und die Nummer kann man irgendwie.
Kann man die Polizei blockieren?
Dann. Oh, das ist ein Gesetzes.
Oh, Moment mal. Euer Ernst, sorry. Ich habe die Nummer geblockt. Wie soll ich das denn wissen?
Was wollt ihr machen?
Und die Polizisten so, verdammt!
Und die Nummer kam mir vage bekannt vor. war eine Kölner Nummer. Ich habe die gegoogelt und dann kam als Treffer, dass es hier unser Büro ist. Also nicht unser Bürobüro, sondern vom Eingang vorne, vom Empfang. Und es ist nie gut.
Ja, man denkt ja nie, bestimmt finden die uns so sympathisch. Sondern immer, okay, wir werden gekündigt.
Ich war mir sicher, wir werden gekündigt. Und habe sofort zurückgerufen, weil ich bin jemand, ich will dann sofort wissen, was los ist.
Aber auch die Vorstellung ist los. Ich kann mal machen zu seiner Freundin, du, wir müssen reden. Und dann die Folge letzte Woche war mega cool, die wir zusammengeguckt haben. Ich mag die Serie total gern. So, what the fuck, das ist, worüber du reden wolltest? Ja, warum? Ich habe ja nie gesagt, dass es was ist, was schlecht wäre irgendwie.
Und dann habe ich zurückgerufen und dann habe ich auch jemanden natürlich erreicht, weil es waren Geschäftszeiten. Und der Mitarbeiter meinte so, ach ja, das war die Frau so und so. Die hat versucht, die zu erreichen. Ich so, ja, obviously, hat die Nummer drauf. Worum geht's denn? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich so, ja, aber okay also worum geht's? Also was soll ich jetzt machen? Ja, die ruft sie zurück. Okay, aufgelegt, eine Stunde gewartet, schlimmste Stunde meines Lebens.
Ja, klar.
Weil man rechnet ja nur mit dem Schlimmsten.
Natürlich.
So. Und ich hatte echt keinen Bock jetzt, wir fühlen uns hier so wohl. Wir haben uns ja irgendwie eingerichtet, die Suche nach dem Büro war auch anstrengend. So, ich will kein neues Büro suchen. Habe aber parallel schon geguckt, wo sind denn
natürlich,
noch Büros
frei. Nie ist das was Gutes. Selten, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich bin kein Rassist, aber denkt man ja, jetzt kommt bestimmt nichts Rassistisches. Ja. Ich bin kein Rassist, aber Pizza schmeckt gut. Ist doch nichts Rassistisches. Ja, habe ich ja gesagt. Ich bin kein Rassist, aber hör mir doch mal zu. Ich habe nie gesagt, und so ist das so auch. Natürlich ist das was Negatives.
Oh Gott, und dann schon Freunden, die hier in der Nähe auch ein Büro haben und da Podcast aufnehmen, also Stefan vom Podcast UFO geschrieben, hey, ist bei euch noch ein Raum frei, weil ich weiß nicht, was bei uns passiert. Im Kopf schon durchgegangen, warum sie uns kündigen könnten, was man dagegen machen kann. Ich habe schon alle möglichen Einsprüche gegoogelt und so. Nach einer Stunde haben die mich nicht angerufen, ich habe wieder angerufen. Der gleiche Mitarbeiter dran, die Frau so und so, ja, die ist leider immer noch im Meeting. Dreiviertelstunde später wieder angerufen, ja, die ist immer noch im Meeting.
Jetzt hast du auch Angst vor dem Meeting.
Jetzt hatte ich auch Angst, fuck, ist das Meeting wegen uns?
Ja.
Was zum Fick ist los? Mhm. Und dann habe ich nicht mehr die Durchwahl hier vom Büro direkt angerufen, sondern es gibt so eine Zentrale, weil das, wo wir hier uns eingemietet haben, das ist so ein großer Konzern. Und habe bei dem angerufen und gefragt, ob die mich direkt mit der Mitarbeiterin verbinden können. Und da meinten die so, nee, die ist gerade nicht erreichbar, aber ich habe hier eine Notiz für sie. Also für mich. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt kommt's. Da meinten die, nee, sie müssen hier nur noch ein Formular unterschreiben, das wegen dem neuen Geldwäschegesetz ist alles okay, können sie irgendwann in den nächsten vier Wochen machen. Das ist alles.
Warum durfte er es denn davor nicht sagen?
Ich glaube, dass der, mit dem ich vorher die ganze Zeit telefoniert habe, nicht wusste, worum es geht.
Und wollte halt nicht die Blöße geben.
Sondern,
na, das darf ich leider nicht sagen. Das ist aber ein guter Trick.
Er hat gesagt, so, das weiß die Frau so und so, die mich erreichen wollte. Und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich am gleichen Tag noch reingefahren bin und dieses Formular unterschrieben habe und dann wieder heimgefahren bin.
Aber plötzlich ist das Büro auch so viel wert. Das war so selbstverständlich. Und jetzt, wo die Gefahr ist, dass es weg war, ist es so, aber du weißt es doch jetzt mehr zu schätzen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut.
Meinst du, wenn man so mal was Angst kriegt, was zu verlieren?
Ich glaube, das ist ein gutes Start-up.
Ich höre auf mit dem Podcast.
Die Angst hält sich
aber.
Das
fällt mir ein Stein vom Herzen.
Backfired. Jetzt will ich das jetzt habe ich mich da einmal reingedacht. Nein, Quatsch, ich mache das hier sehr gern. Das würde mich sehr traurig machen. Aber vielleicht ein gutes Start-up, dass wenn man das Gefühl hat, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin weder zufrieden noch unzufrieden. Irgendwie bin ich so übersättigt mit allem. Einfach ein Start-up, dass du weißt nicht wann. Du weißt auch nicht, ob die das sind in dem Moment, in die Wege leiten, dass du kurz denkst, dass du etwas, was du hast, verlieren wirst. Mhm. Und dann aber doch nicht. Einfach um seine eigenen Sachen wieder wertzuschätzen.
Ist nicht schlecht.
Ja.
Million-Dollar-Idee wieder. Klingt super. Ja, das war mein Highlight der Woche.
Und das war die Folge für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.